Das mit Blut und Federn verschmierte Gesicht des Blauäugigen, das sich in das Gesicht des Metzgers Momont verwandelt und dann wieder zurück. Hannibal wachte im Dunkeln auf, aber es endete nicht. Die Gesichter waren wie Hologramme an der Decke. Jetzt, wo er sprechen konnte, schrie er nicht mehr. Er stand auf und stieg leise die Treppe zum Atelier des Grafen hinauf. Hannibal zündete die Leuchter zu beiden Seiten seiner Staffelei an. Nachdem ihr Schöpfer von ihnen gegangen war, hatten die Porträts an den Wänden, vollendete und halbfertige, an Präsenz gewonnen. Hannibal spürte, wie sie dem Geist des Grafen zustrebten, als könnten sie ihn noch atmend antreffen. Die gesäuberten Pinsel seines Onkels standen in einem Becher. Seine Kreiden und Kohlen lagen in Ablagekästen. Das Gemälde von Lady Murasaki war verschwunden. Auch ihren Kimono hatte sie vom Haken genommen. Hannibal begann mit schwungvollen Bewegungen zu malen, wie ihm der Graf geraten hatte. Er versuchte loszulassen und zog dicke, diagonale Striche über das Zeitungspapier. Wilde Farbfahrer. Es funktionierte nicht. Gegen Tagesanbruch hörte er auf, es erzwingen zu wollen. Er hörte auf, sich anzustrengen und betrachtete nur, was seine Hand ihm enthüllt hatte. Die Luft war ruhig und warm, das Wasser des Flusses spiegelglatt. Nah am Ufer flitzten Wasserläufer über die Oberfläche, Libellen schossen über das Schilf hinweg. Metzger Paul Momond paddelte sein kleines Boot mit einer Hand und ließ es auf die ausladenden Weiden zutreiben. Er warf die Angel unter den Ästen einer Weide aus. Sofort wurde der Schwimmer nach unten gezogen und es kam Bewegung in die Rute. Er war damit so beschäftigt, dass er die leisen Zitterklänge, die durch die Stille über den Fluss drangen, zunächst gar nicht registrierte. Der Metzger leckte etwas Fischblut von seinem Daumen und paddelte zu dem kleinen Steg am baumbestandenen Flussufer, wo er seinen Lieferwagen abgestellt hatte. Er machte sich daran, seinen größten Fisch auf der grob gezimmerten Sitzbank auf dem Steg auszunehmen. Dann legte er ihn zusammen mit etwas Eis in einen Leinenbeutel. Der verhaltene Klang von Zittersaiten. Eine schräge Melodie. Sehr fremd für französische Ohren. Paul Momont sah zu seinem Lieferwagen, als hätte er ein mechanisches Störgeräusch gehört. Mit dem Filetiermesser in der Hand stieg er die Uferböschung hinauf und untersuchte das Auto, rüttelte vorsichtig an der Antenne und betrachtete prüfend die Reifen. Zum Schluss vergewisserte er sich, dass der Wagen abgeschlossen war. Doch dann ertönten wieder diese exotischen Klänge, die er jetzt als eine Abfolge von Noten erkannte. Der Metzger folgte dem Geräusch und ging um einige Büsche herum in das kleine Gehölz, wo er Hannibal auf einem Baumstumpf sitzen sah. Der Junge spielte auf der Koto, deren Koffer gegen ein Motorrad gelehnt war. Neben sich hatte er einen Zeichenblock liegen. Paul Momont, Fleisch und Geflügel, sagte Hannibal, der plötzlich alles mit unnatürlicher Schärfe wahrnahm, begleitet von einem seltsam gebrochenen Rot an den Rändern seines Gesichtsfelds, wie Eis auf einem Fenster oder auf der Linse eines Objektivs.
»Du kannst ja plötzlich wieder richtig reden, du kleiner Scheißer. Ich sag dir nur eins. Wenn du mir in den Kühler gepisst hast, reiß ich dir den Kopf ab. Und diesmal ist kein Flick in der Nähe, der dir zu Hilfe kommt.«
»Ihnen aber auch nicht.« Hannibal zupfte ein paar weitere Töne. »Für das, was Sie getan haben, gibt es kein Pardon.« Er legte die Koto beiseite und griff nach seinem Zeichenblock. »Sie schulden einer gewissen Dame die schriftliche Bitte um Verzeihung.« Der Metzger roch nach Talg und fettigem Haar.
»Du hast sie wohl nicht alle, Kleiner.«
»Schreiben Sie, dass es Ihnen leid tut, dass Ihnen bewusst ist, wie abscheulich Sie sind und dass Sie sie auf dem Markt nie mehr ansehen oder ansprechen werden.«
»Ich mich bei einer Japonaise entschuldigen? Da kannst du lange warten.«
Paul Momont lachte ihm ins Gesicht.
»Wenn du nicht aufpasst, schmeiß ich dich in den Fluss und verpasse dir eine ordentliche Tracht Prügel.«
Er hob sein Filetiermesser.
»Und dann schlitze ich dir die Hose auf und verpasse dir was, wo du es sicher nicht haben willst.«
Der Metzger ging auf ihn zu. Hannibal wich zum Motorrad und dem Koto-Koffer zurück. Dann blieb er unvermittelt stehen. »Sie haben sich doch, glaube ich, nach Ihrer Möse erkundigt. Wie verläuft sie nochmal nach Ihrer Annahme?«
»Ist sie deine Mutter?« »Japsenmösen verlaufen quer. Du solltest die kleine Fotze am besten mal selbst ficken, damit du siehst.«
Der Metzger sprang auf Hannibal zu, um ihm mit seinen mächtigen Pranken an die Gurgel zu gehen. Doch der Junge zog mit einer blitzschnellen Bewegung ein gekrümmtes Kurzschwert aus dem Instrumentenkoffer und versetzte Momont damit einen Hieb quer über den Unterbauch. »So quer?« Der Schrei des Metzgers hallte von den Bäumen wieder und die Vögel flogen flatternd auf. Momont fasste sich an den Bauch, und als er die Hände wieder wegnahm, troffen sie von Blut. Er blickte auf die Wunde hinab und versuchte, seinen Bauch zusammenzuhalten, doch die Eingeweide wollten nicht im Unterleib bleiben und quollen in seine Hände. Hannibal trat neben ihn und zerteilte ihm mit einem zweiten Hieb die Nieren. »Oder meinen Sie tangential zur Wirbelsäule?« Und damit schwang er weiter sein Schwert, um mehrere X in den Körper des Metzgers zu schlitzen. Die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen, versuchte Momont wegzulaufen, doch dann wurde er über dem Schlüsselbein getroffen und mit einem leisen Zischen spritzte das Blut seiner Halsschlagader in Hannibals Gesicht. Die nächsten zwei Schwertstreiche trafen Momont hinter den Fußgelenken, und als er sich infolge seiner durchtrennten Sehnen nicht mehr auf den Beinen halten konnte, stürzte er brüllend wie ein Stier zu Boden. Der Nachmittag neigte sich seinem Ende zu. Hannibal saß bis weit in den Abend mit geschlossenen Augen an den Baumstumpf gelehnt, auf dem der Kopf des Metzgers stand. Irgendwann schlug er die Augen wieder auf und saß minutenlang reglos da. Schließlich stand er auf und ging zum Steg hinunter. Er blickte in den Leinbeutel mit dem großen ausgenommenen Fisch und verspürte einen Anflug von Appetit. Der Bürgermeister des Dorfs war mit mehreren Gemeinderäten während der Besatzungszeit als Vergeltungsmaßnahme für Anschläge der Résistance von den Nazis erschossen worden. Deshalb trauerten die meisten Dorfbewohner dem ehemaligen Kollaborateur Paul Momont nicht nach. Jetzt lag der größte Teil des Metzgers auf einem Metalltisch im Balsamierungszimmer von Pompe Funèbre Roger, wo er den Platz von Graf Robert Lecter eingenommen hatte. Bei Einbruch der Dämmerung hielt ein schwarzer Citroën Traction Avant vor dem Bestattungsinstitut. Ein vor dem Eingang postierter Gendarm eilte auf die elegante Limousine zu und öffnete die hintere Tür. »Guten Abend, Monsieur l'Inspecteur.« Der Mann, der aus dem Auto stieg, war etwa 40 Jahre alt und bot in seinem Anzug eine rundum gepflegte Erscheinung. Den zackigen Gruß des Gendarmen erwiderte er mit einem freundlichen Nicken. Dann wandte er sich zu der schwarzen Limousine um und sagte zu dem Fahrer und einem Polizisten, der auf dem Rücksitz saß, »Seien Sie doch so freundlich und bringen Sie schon mal das Gerät auf die Wache.« Der Inspektor traf den Bestattungsunternehmer Monsieur Roger und den Kommandant des Gendarmes im Balsamierungszimmer an, einem sterilen Raum mit viel Emaille, zahlreichen Wasserhähnen, Schläuchen und Glasvitrinen voller Chemikalien. Laurent, der Assistent des Bestattungsunternehmers, zog das Tuch von dem Toten zurück. Paul Momonts Leiche war noch in voller Kleidung, über die sich an den Stellen, wo sie nicht mit Blut vollgesogen war, lange, schräg verlaufende rote Streifen zogen. Sein Kopf fehlte.
»Paul Momont, beziehungsweise der größte Teil von ihm«, sagte der Kommandant. »Kennen Sie seine Akte?«
Inspektor Poupie nickte. »Kurz und unschön. Er war in Orléans an der Deportation von Juden beteiligt.« Er inspizierte die Leiche, ging um sie herum, hob den Arm des Metzgers hoch, auf dem die primitive Tätowierung inzwischen wegen der Leichenblässe deutlicher zu erkennen war. Er sprach abwesend, fast wie zu sich selbst.
»Er hat Verletzungen an den Händen, aber die Schrammen auf seinen Knöcheln sind schon mehrere Tage alt. Er hat sich vor kurzem mit jemandem geprügelt.« »Und das nicht nur einmal«, fügte der Bestattungsunternehmer hinzu.
»Eine Liste seiner jüngsten Kontrahenten, bitte«, sagte der Inspektor und beugte sich schnüffelnd über die Leiche. »Sie haben doch hoffentlich noch nichts an der Leiche gemacht, Monsieur Roger.«
»Gott bewahre, Monsieur l'Inspecteur. Monsieur le Commandant hat es mir ausdrücklich untersagt.«
Inspektor Poupie winkte ihn an den Tisch. Auch Laurent kam. »Ist das der Geruch von etwas, was Sie hier benutzen?«
»Riecht das hier nicht wie dieses Zeug, das man gegen Zahnschmerzen nimmt?«, fragte Laurent und rieb sich unwillkürlich das Kinn.
Der Bestattungsunternehmer fuhr seinen Assistenten an.
»Schwachkopf! Siehst du hier etwa irgendwo Zähne?«
»Ja, Nelkenöl«, sagte Inspektor Poupie.
»Könnten Sie uns den Apotheker und seine Bücher herschaffen, Kommandant?«